Für die meisten von uns beginnt die Osterzeit vermutlich an Palmsonntag. Also heute. Letztlich sind die Ereignisse, die sowohl vor der Osterwoche als auch an dem Tag geschahen, als Jesus mit dem Esel nach Jerusalem ritt, die Grundlage für das, was weniger als eine Woche später passieren sollte. Es scheint, dass Jesu ganzes Leben und sein kompletter Dienst auf diesen einen Punkt zusteuerte. Und es sollte ein Wendepunkt für viele Menschen sein. Denn Jesu Einzug in Jerusalem war für viele Menschen ein entscheidender Moment, ein Entscheidungsmoment, wie sie zu Jesus stehen. Wie konnte dieses fröhliche Ereignis, das am Palmsonntag stattfand, zu den Schrecken führen, der sich nur 5 Tage später ereignete? In dieser Osterzeit möchte ich mir gerne mit euch zusammen den Messias ein bisschen genauer ansehen. Und dabei müssen wir gar nicht lange nachforschen, um rauszufinden, dass Jesus letztlich von den Behörden reingelegt wurde. Und Palmsonntag war der Moment, an dem die Bühne dafür bereitet wurde. Aber lasst uns zunächst mal nachlesen, was Johannes uns darüber berichtet hat. Und ich lese aus Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Also Johannes 12, Vers 12 bis 19. Dort steht: Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. An dieser Stelle, da müsst ihr erstmal verstehen, dass das alles nicht einfach so passiert ist. Das war kein Zufall. Jesus war nicht zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es sollte genau so ablaufen. Für Jesus war all das genau so geplant. Johannes' Bericht über das, was an Palmsonntag geschah, ist sehr typisch für das Johannesevangelium. Er zeigt das große Bild, aber er geht nicht auf die Einzelheiten ein. Und so lesen wir in Vers 14: Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf. Und das klingt für uns nach: Oh, guck mal da, ein Esel, lass uns den benutzen. Wenn wir aber einen Blick in die anderen Evangelien werfen, dann sehen wir die Vorbereitungen, die für dieses Ereignis getroffen wurden. In Lukas 19, ab Vers 29, da lesen wir: Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er 2 Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt: Warum bindet ihr es los? Dann sagt: Der Herr bedarf seiner. Jetzt können wir uns für eine von 2 Varianten entscheiden. Eine Möglichkeit wäre, dass Jesus das alles geplant hat. Jetzt mal ganz im Ernst. Es wäre ja möglich, dass Jesus diesen Mann kannte und im Voraus arrangiert hat, dass der Esel dort sein würde. Es könnte auch sein, dass Jesus dann ein Codewort mit dem Besitzer des Esels ausgemacht hat, damit er den Esel nicht aus Versehen den falschen Leuten mitgeben würde. Das Codewort wäre dann: Der Herr bedarf seiner. Ich meine, der Mann wäre sicher ziemlich dämlich vorgekommen, wenn die beiden Jünger aufgetaucht wären und er ihnen dann hätte sagen müssen: Tut mir leid, ich habe den Esel vor 2 Stunden schon anderen Leuten mitgegeben, die da waren, und ja, jetzt ist er keiner mehr hier. Wir wissen ja, dass Jesus Freunde in Bethanien hatte. Und dort lebten schließlich Maria, Martha und Lazarus. Und so ist es gar nicht so ganz weit hergeholt, dass Jesus möglicherweise bereits Schritte für seinen Einzug in Jerusalem geplant hatte. Und ganz im Ernst, ich glaube, ich hätte mit dieser Variante jetzt auch gar nicht so große Probleme. Denn nichts davon würde die Göttlichkeit Jesu anzweifeln. Und stattdessen könnten wir davon lernen, dass es nicht falsch ist, zu planen und vorzubereiten und dass wir nicht immer bis zum letzten Moment warten und dann in Panik Gott anrufen müssen. Die andere Variante wäre, dass die Reaktion des Eselsbesitzers letztlich ein Wunder war. Ein Wunder, das auf die Vollmacht der Worte Jesu zurückführt. Jesus wünscht etwas und es geschieht. Auch das ist sehr gut möglich. Es würde uns die Macht und die Majestät Jesu zeigen. Und letztlich ist es das, wovon ich eher ausgehe. Aber egal, für welche Variante wir uns auch entscheiden, es steht fest, dass es geplant war. Vielleicht nicht minutiös von Jesus, aber ganz sicher auf jeden Fall von Gott. Und deutlich wird das an den genauen Einzelheiten, die uns Lukas über diesen Esel berichtet. Er erzählt uns, dass es das Fohlen eines Esels war und dass noch nie zuvor jemand darauf geritten war. Es mag euch und mir nicht viel bedeuten, aber für die Menschen in Jerusalem bedeutete es eine ganze Menge. Und für den Fall, dass die Leser oder wir es übersehen haben, weist Johannes in seinem Bericht auch nochmal ganz genau und sehr deutlich darauf hin, dass es von Gott geplant war. Johannes schreibt in den Versen 14 und 15, Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Johannes nimmt hier Bezug auf Sacharja 9, Vers 9, also auf den Vers, auf den Tochter Zion zurückzuführen ist. Sacharja schreibt da, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Johannes stellt hier also sehr deutlich heraus, dass das, was Jesus hier tat, bereits von langer Hand für den Messias geplant war. Aus Jesu Sicht war es ein sehr bewusstes Handeln. Er kannte diese Prophezeiung und er kannte auch die aktuelle Situation. Er wusste, dass die religiösen Führer hinter ihm her waren. In Johannes 11 wird uns noch davon berichtet, dass Jesu Freund Lazarus krank war. Und als Jesus davon erfuhr, lesen wir in Johannes 11, Vers 6 bis 8, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. So und jetzt. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus wusste bei seinem Einzug in Jerusalem also ganz genau, dass er in Lebensgefahr war. Aber anstatt sich im Schutze der Dunkelheit in die Stadt zu schleichen, ritt er in einer Art Triumphzug in die Stadt, und zwar so, dass den Leuten klar wurde, das ist der Messias. Der schottische Theologe William Barclay schrieb dazu, es ist atemberaubend, an einen Mann zu denken, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Einen Gesetzlosen, der bewusst so in eine Stadt reitet, dass jedes Auge auf ihn gerichtet ist. Es ist unmöglich, den bloßen Mut Jesu zu übersehen. Ich glaube, damit hat er recht. Es ist so einfach, den Palmsonntag einfach als ein unwichtiges Ereignis zu betrachten. Ein unwichtiges Ereignis, das dann zur Hauptgeschichte führt, zu Ostern. Aber die Ostergeschichte hing von dem ab, was in der Woche zuvor geschah, als Jesus öffentlich auf dem Rücken eines Esels in die Stadt ritt und sich somit als Messias offenbarte. Was an diesem Tag geschah, besiegelte das Schicksal Jesu, und er nahm es nicht nur bewusst in Kauf, sondern es war letztlich von langer Hand geplant. Also, für Jesus war all das geplant. Für diejenigen, die an ihn glaubten, kam es dagegen eigentlich ziemlich erwartet. Und fast vom ersten Tag seines Dienstes an hatte Jesus von seinem kommenden Königreich gesprochen. Und seine Anhänger hatten das Kommen seines Reiches praktisch vom ersten Tag an herbeigesehnt und erwartet. Ich glaube auch nicht, dass die 12 Jünger ihr früheres Leben einfach deshalb aufgegeben haben, weil sie in Zukunft mit Jesus von Stadt zu Stadt ziehen und von der Nächstenliebe anderer Menschen abhängig sein wollten. Nein, sie erwarteten etwas. Sie erwarteten, dass Jesu Versprechen in Erfüllung gehen würden. So Versprechen wie zum Beispiel Lukas 18, Vers 29 und 30. Da steht, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange, in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Wer solch ein Versprechen bekommt, der rechnet doch über kurz oder lang mit einem Ereignis wie Palmsonntag, oder? Wenn das Königreich angekündigt wird, dann muss es auch irgendwann kommen. Es war ja schon öfter vorgekommen, dass sich viele Menschen um Jesus versammelt hatten, um ihn zu hören. Aber sie waren zwar immer gekommen, aber auch immer wieder gegangen. Die Erwartungen der Jünger waren noch nicht in Erfüllung gegangen. Aber dieser Tag war irgendwie anders. Es lag Spannung in der Luft. Und diesmal begrüßten die Menschen Jesus nicht einfach nur als Lehrer oder als Rabbi. Wir sehen die Gedanken der Menschen in Lukas 19, ab Vers 36. Und dort wird uns berichtet, als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme, über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Nein, sie sahen Jesus nicht mehr nur als Lehrer. Sie sahen ihn als König, als rechtmäßigen Herrscher Israels. Der rechtmäßige Herrscher, der sie von den Besatzern befreien würde. Und die Erwartungen der Jünger schienen sich endlich zu erfüllen. Wir wissen nicht, wer an diesem Tag alles dabei war. Aber ich würde vermuten, dass neben den 12 Jüngern auch noch Maria, Martha und Lazarus dabei waren. Vielleicht auch Zachäus und Bartimäus und so einige andere Leute, von denen wir in der Bibel lesen. Und ganz sicher viele andere Leute, deren Leben Jesus beeinflusst hatte. Für viele der Menschen dort war Jesus an diesem Tag nämlich nicht nur irgendein Lehrer. Er hatte ihre Leben verändert. Und sie waren da, um ihm ihren Dank und ihre Verehrung auszudrücken. Für die Anhänger Jesu war das Realität geworden, was wir in diesem anderen Weihnachtslied singen. Macht hoch die Tür. Auch ein Palmsonntagslied. Es ist das, was wir in Psalm 24, Vers 7 bis 10 nachlesen können. Und David schreibt dort, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Das, was sie nun bereits 3 Jahre lang erwartet hatten, traf endlich ein. Jesus offenbarte sich als Messias. Für diejenigen, die an ihn glaubten, war das keine Überraschung. Aber sie freuten sich, dass endlich der Tag gekommen war, an dem ihre Erwartungen in Erfüllung gingen. Aber es waren natürlich nicht nur überzeugte Nachfolger Jesu auf der Straße. Wir wissen nicht, wie viele Menschen an diesem Tag genau dort waren, aber die Berichte deuten darauf hin, dass es eine große Menschenmenge war. In Johannes 12, ab Vers 12, da steht, als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Für Jesus war der Tag geplant. Von den Gläubigen wurde erwartet. Und wie war dieser Tag nun für die große Menschenmenge? In erster Linie war es für die Menschenmenge wohl einfach ein interessantes Ereignis. Nennt sie, wie ihr wollt. Vielleicht Schaulustige oder Gaffer. Es waren jedenfalls Leute, die die lauten Stimmen hörten und herausfinden wollten, was dort los war. Vielleicht wurden sie von der freudigen Stimmung überwältigt und begannen ebenfalls zu singen und mit Palmzweigen zu wedeln. Aber letztlich waren sie nicht zu 100% davon überzeugt, dass Jesus der Messias ist. Vielleicht hatten sie ihn noch nie selbst reden gehört. Oder sie kannten niemanden persönlich, dessen Leben verändert oder geheilt worden war. Also waren sie nun selbst gekommen, um herauszufinden, was der ganze Wirbel soll. Es braucht oft Zeit, bis Menschen an den Punkt kommen, an dem sie bereit sind, Jesus als Messias anzunehmen und ihm ihr Leben anzuvertrauen. Bei einigen geht es recht schnell, bei den meisten dauert es aber etwas länger. Aber in Jeremia 29, Vers 12 bis 14, da steht: Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Hier kamen Menschen zu Jesus. Sie suchten ihn, zumindest einige. Und wir wissen, was letztlich weniger als 2 Monate später geschah. Nachdem Jesus gekreuzigt worden war, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, nachdem Jesus noch 40 Tage lang gelehrt hatte und in den Himmel aufgefahren war, nachdem der Heilige Geist auf die kleine Gruppe von Gläubigen in Jerusalem gefallen war und nachdem Petrus auf den Straßen Jerusalems gepredigt hatte, da lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Diese Menschen gingen von bloßem Interesse zu echter Überzeugung über. Ein Schritt, den wir alle gehen müssen. Und die Chance ist groß, dass in der Apostelgeschichte von Leuten die Rede ist, die hier an Palmsonntag mit dabei waren und Jesus zugejubelt haben. Aus einigen der interessierten Schaulustigen wurden Gläubige, die Jesus als den Messias erkannten. Wenn ihr mir also heute zuhört, aber noch nie wirklich eine Entscheidung getroffen habt, Jesus nachzufolgen, dann sucht nach ihm. Er will sich von euch finden lassen. Und denkt dabei bitte an das, was Paulus uns in 2. Korinther 6, Vers 2 geschrieben hat. Da schreibt der Apostel nämlich: Denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Warum jetzt? Warum heute? Weil du nicht weißt, was morgen passieren wird. Und eins muss dir klar sein: Wenn du sagst, dass du fast überzeugt bist, dann reicht das nicht. 90% gefunden ist immer noch verloren. Und ich möchte nicht, dass auch nur ein Einzelner von euch verloren geht. An diesem bewegenden Palmsonntag waren viele Interessierte auf der Straße und jubelten Jesus zu. Einige von ihnen erkannten in Jesus den verheißenen Messias. Sie schafften den Übergang von einfachem Interesse hin zu echtem Glauben und wurden letztlich gerettet. Andere dagegen erkannten den Messias nicht. Jetzt wissen wir im Prinzip schon mal, wie dieser Tag für die Mehrheit der Beteiligten aussah. Für Jesus war es ein bewusstes und geplantes Ereignis. Für seine Anhänger war es ein erwartetes und herbeigesehntes Ereignis. Und für die große Menschenmenge war es ein interessantes und teilweise lebensveränderndes Ereignis. Aber dann gab es inmitten dieser großen Menschenmasse ja auch noch einen ganz besonderen Jünger, Judas. Und auch für Judas war dieser Tag ein Wendepunkt. Ich würde vermuten, dass wir an diesem Tag nicht sehr lange in der Menge suchen mussten, um Judas Iskariot zu finden. Ihr erinnert euch doch an Judas, oder? Er war einer der 12 und er war der Schatzmeister der Gruppe. Und letztlich blieb er als derjenige in Erinnerung, der Jesus verraten hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte Judas allerdings noch nicht mit dem hohen Priester über seinen Deal gesprochen. Es würde noch 3 oder 4 Tage dauern, bis Judas zu den Priestern gehen und sie fragen würde, was sie ihm für den Verrat an seinem Freund zahlen würden. Aber glaubt ihr wirklich, dass Judas diesen Entschluss erst nach dem triumphalen Einzug in Jerusalem gefasst hat? Glaubt ihr, dass eine halbe Woche einen Mann dazu bringen könnte, sich von einem überzeugten Anhänger Jesu in denjenigen zu verwandeln, der seinen Freund und Lehrer hinrichten ließ? Was auch immer es war, das Judas Herz verhärtet hatte, es wird schon vor dieser letzten Woche geschehen sein. Vielleicht wurde in dieser Woche noch etwas getan oder gesagt, was letztlich der Auslöser war. Aber das Problem selbst lag tiefer. Und so bin ich mir sicher, an dem Tag, als Jesus in die Stadt ritt und zum Messias ausgerufen wurde, wusste Judas schon, dass er seine Liebe zu Jesus verloren hatte. Judas Charakter wird in einer Geschichte deutlich, die wir in Johannes 12 nachlesen können. Jesus war zu dieser Zeit bereits in Bethanien angekommen und nahm an einem zu seinen Ehren gegebenen Abendessen teil. Seine drei Freunde, Maria, Martha und Lazarus, waren alle dabei. Martha tat, was Martha immer tat. Sie diente Jesus, bereitete das Essen vor und servierte es allen Gästen. Lazarus verhielt sich wie ein typischer Mann und tat nichts. Also wahrscheinlich tat er nicht absichtlich nichts, er schaute sich nur um und er sah nichts zu tun, hat die Arbeit übersehen und außerdem war er vor kurzem erst noch tot gewesen, da muss man schon ein bisschen Rücksicht auf ihn nehmen. Aber das dritte Geschwisterchen, Maria, kam mit einem Behälter voller Duftöl in den Raum. Johannes schreibt von unverfälschter, kostbarer Narde, also eine Art teures Parfüm. Maria nahm es und goss es Jesus über die Füße. Und anschließend trocknete sie seine Füße mit ihren Haaren wieder ab. Irgendwie alles ein bisschen bizarr. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es in diesem kulturellen Umfeld einigermaßen akzeptabel gewesen sein muss. Denn niemand sprang auf und sagte, wow, das war jetzt aber seltsam. Aber einer hatte trotzdem Einwände. Und das lesen wir in den Versen 4 bis 6. Da steht, da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet. Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Wir sehen hier, dass Judas Einstellung und sein Charakter auch vor Jesu Einzug in Jerusalem schon nicht zur christlichen Botschaft passte. Es wird deutlich, dass Judas zwar alle äußeren Merkmale eines Jüngers hatte, dass es bei ihm allerdings innen drin nicht stimmte. Und dabei ist es doch genau das, worauf es ankommt. Die Menschen sahen ihn und sagten, er ist ein Nachfolger Christi, einer seiner Jünger. Er ist ein Christ. Aber Judas und Gott wussten, dass das eine Lüge war. Und als er nun an diesem Tag Hosianna schrie, meinte er es nicht so, sondern er tat es, weil es von ihm erwartet wurde, um den äußeren Schein zu wahren. Und spätestens an diesem Tag beschloss er wohl, dass er einen anderen Weg gehen wollte, um seine Ziele zu erreichen. Und nur 4 Tage später lesen wir dann in Matthäus 26, da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot hin zu den Hohenpriestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Nein, Judas erkannte nicht, wer Jesus wirklich ist. Sein Jubel war alles andere als echt. Er nahm ihn nicht an, sondern entschied sich voll und ganz gegen den Messias. Und damit war er nicht der Einzige. Dennoch haben wir nicht alle Personengruppen abgehandelt. Das, was letztlich die Geschehnisse von Karfreitag in Gang setzte, wird uns in Johannes 11, Vers 57 berichtet. Dort schreibt Johannes noch vor Palmsonntag, die hohen Priester und Pharisäer aber hatten Befehl gegeben, wenn jemand weiß, wo er ist, so soll er es anzeigen, damit sie ihn ergreifen könnten. Als Jesus nun in der Öffentlichkeit auftrat, war es zunächst einmal das, was sich die hohen Priester und Schriftgelehrten wünschten. Sie suchten schließlich nach ihm. Aber die Reaktion des Volkes war genau das, was sie befürchtet hatten. Und was taten sie? Sie jubelten nicht. Sie sangen nicht. Sie winkten nicht mit Palmzweigen. Und sie legten ihre Mäntel auch nicht ab. Sie waren nicht im geringsten daran interessiert, mit Jesus identifiziert zu werden. Ein kleines bisschen muss man ihnen Anerkennung zollen. Immerhin waren sie ehrlich, im Gegensatz zu Judas. Sie verstellten sich nicht, sie heuchelten nicht, sie verhielten sich nicht anders. Sie hatten sich entschieden. Sie wollten nicht an Jesus glauben, ganz egal, was auch geschehen würde. Es spielte überhaupt keine Rolle, wie viele Wunder sie erlebten. Es war egal, wie oft sie sahen, dass Menschen gerettet und verändert wurden. Sie hatten sich entschieden, Jesus nicht nachzufolgen. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es Stolz, Sünde oder die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Keine Ahnung. Aber irgendwas war da. Natürlich waren damals nicht alle religiösen Führer so. Aber die meisten von ihnen lehnten Jesus ab. Und wenn sie an diesem Tag in der Menge waren, dann standen sie dort mit verschränkten Armen und runzelten die Stirn. Die einzige Frage, die für sie blieb, war, was sie mit Jesus tun sollten, wie sie ihn loswerden sollten. Und falls sie noch irgendwelche Zweifel gehabt hatten, dann wurden sie durch die Ereignisse an Palmsonntag weggefegt. Denn an diesem Punkt lesen wir in Johannes 12, Vers 19, die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Das ganze Volk lief Jesus nach. Und die religiösen Führer entschieden sich für das Einzige, bei dem sie dachten, dass es Jesus noch aufhalten könne. Und das war, Jesus musste sterben. Die Ereignisse an Palmsonntag riefen völlig unterschiedliche Reaktionen hervor. Und die verschiedenen Personengruppen gingen völlig unterschiedlich damit um. Wir haben Jesus, der aller Gefahr zum Trotz öffentlich als Messias auftrat, weil er den schon lange gefassten Plan erfüllte. Wir haben die Gläubigen, die den Messias erkannten und sich freuten, dass ihre lange erhofften Erwartungen endlich in Erfüllung gingen. Wir haben die große Masse, die interessiert die Ereignisse verfolgte und von denen bestimmt einige im Lauf der Zeit den Messias erkannten und zu echten Gläubigen wurden. Wir haben aber auch Judas, der als Scheinchrist dabei stand, Jesus zujubelte, im Inneren aber weit vom Messias entfernt war. Und wir haben die Oberen des Volkes, die dem Messias voller Ablehnung gegenüberstanden und den Entschluss trafen, ihn zu töten. Und letztlich die Ereignisse in Gang setzten, die zu Karfreitag führten. Die große Frage an der Sache ist, zu welcher Gruppe gehörst du? Zählst du schon zu den Menschen, denen klar ist, dass Jesus der Messias ist? Bist du vielleicht auf der Suche nach ihm? Oder siehst du vielleicht äußerlich aus wie ein Christ, bist es im Inneren aber gar nicht? Ich hoffe, du lehnst den Messias nicht ab, aber es ist deine Entscheidung, was du in ihm siehst. Und es ist deine Entscheidung, was du mit ihm anfängst. Aber ganz egal, wie du dich entscheidest, er hat alles getan, um dich zu retten. Du musst ihn nur noch annehmen. Amen.